Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Liebe Ratspräsidentin,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von G oder L, am grün-liberalen Podcast zu den Gemeinderatswahlen vom 8. März 2026 in der Stadt Zürich. Wir stellen hier laufend die grün-liberalen Kandidierenden vor und heute ist der Christoph Riedweg da bei mir. Hoi.
Hoi.
Hoi Christoph. Normalerweise, also du kandidierst auf dem zweiten Listenplatz im Kreis 7 und 8.
Ja.
Und normalerweise frage ich immer, ob der Kandidat schon nervös ist wegen der Wahlen. Aber jetzt muss ich sagen, ich bin ein nervös. Ich sitze ja da gegenüber einem Professor für Latein und Griechisch. Das ist mein erstes Interview mit einem Professor für Latein und Griechisch.
Mit einem Ex-Professor.
Du bist emeritiert.
Emeritus, genau.
Ja, genau. Seit zwei Jahren
jetzt, ja genau. Doch.
Und emeritiert, gerade um das mal zu klären, das ist einfach das Gleiche wie bei anderen Berufen pensioniert.
Pensioniert, und ich meine, aber der Witz ist schon, die Sache, also man sagt ja häufig, das hat schon mein Vorgänger gesagt, man hätte das Hobby können zum Beruf machen, und das ist für mich die griechisch-römische Antike immer gewesen. Und insofern, du bist zwar nicht mehr verpflichtet, jetzt auch Lehrveranstaltungen zu machen, du bist vom Administrativen von der Uni entlastet, aber es ist irgendwie klar, wie das eine intrinsische Motivation war, das versuchst du einfach weiterzumachen, weil die Sachen sind zu gut, zu interessant, dass man das nicht mehr machen möchte.
Also ich habe schon von anderen auch anders gehört, die haben 2 oder 5 Jahre Lateinunterricht und dann, wenn das fertig ist, dann verbrennen sie ihre Bücher und nie mehr Latein.
Also das gibt es natürlich bei jedem Fach, nicht nur beim Latein. Und ich würde sagen, wie bei jedem
das
Fach...
Das ist bei dir nicht so.
Das beruhigt mich sehr. Wie bei jedem Fach ist das natürlich auch abhängig von den jeweiligen Lehrer und Lehrerinnen.
Ja.
Und der Witz ist einfach, ich denke, man hat immer das Gefühl, das ist etwas sehr Altes, es ist verstaubt, es hat nichts miteinander zu tun. Dabei hast du natürlich schon beim Sprachlichen permanent Bezug zwischen Englisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch und weiss Gott was alles, Spanisch und nachher auch Latein. Und das andere ist, es ist vieles schon eine Art Welterschliessung. Also ich erinnere mich, wo ich einmal haben müssen, weil ich bei der Schulkommission von der Hohen Promenade war, wegen meiner Lehrer eine Lektion auch hospitieren. Und dort haben die Erstklässler und Erstklässlerinnen gelernt, wieso als man Dur und Moll sagt. Weil Durus ist hart, oder? Und Mollis ist weich, Latein. Ich sage dir, das waren glänzige Äugel. Das ist halt einfach Welterschliessung. Ja, ja. Und das finde ich den grossen Vorteil von Latein. Und ich bin auch sicher, es wird früher oder später wieder wichtiger werden, weil es einfach so viel bringt. Der grosse Vorteil ist erstens, da kannst du nicht nur kommunikativ in eine Sprache einschlittern, wie du das in der Regel mit Französisch, mit Englisch und so weiter kannst, sondern du musst dich einmal mit einer Sprache ziemlich rational konfrontieren. Und dann lernst du viel über Grammatik, über Funktionieren, zusätzliche Kasus wie Ablativ und so weiter. Und dann, was ich immer sage, hast du beim Latein noch die extrem vielen kulturellen Abfallprodukte dabei. Mythen zum Beispiel, wenn du ins Kunsthaus gehst, wenn du Picasso anschaust und anders machst, du bist kogenfroh, wenn du ein bisschen weißt, was Leda und der Schwan ist irgendwie und andere Sachen. Also es bringt dir enorm viel. Und dann, ich meine, ich könnte noch 1000 Sachen sagen, nachher auch, können wir vielleicht ja noch machen,
zum politischen Aspekt. Wir haben 2 Stunden Aufnahmezeit.
Okay, ist gut. Aber auf jeden Fall, ich bin überzeugt, dass das eigentlich in den Leuten, das ist, zuerst sieht man es nicht, wieso das einen Grund hat. Und nachher, je mehr als man es macht, sieht man eben die vielen Bezüge und wie das wirklich etwas bringt und vieles erschließt, was man sonst nicht würde sehen. Und es geht im Grunde genommen schon auf Gymnasialebene und nachher noch viel mehr auf Uni und vielleicht im ganzen Leben um gar nicht viel anderes, als dass man neugierig ist, dass man die Dinge will auf den Grund gehen und Latein trägt da ganz wesentlich dazu
bei. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, eben, es ist ja auch die Römer, also ich, von den Griechen weiss ich jetzt nicht so viel, aber die Römer haben recht viel aufgeschrieben auch, recht viel erprobt auch und sind dann da auch, wenn man jetzt probiert, den Bezug machen zu jetzt, wir machen dann im Gemeinderat recht viel Protokoll fallen da und so, sind dann die aus der Antike auch vorhanden?
Die Protokolle sind nicht vorhanden, auch von den Griechen nicht, wie bei den Griechen hat sogar der Chefbeamte, das sind die Archonten gewesen, hat es mit der Zeit einen eigenen Archon für das Sekretariat gegeben und man weiss, wo das war, also wenn du heute nach Athen gehst, dort auf die Agora, kannst du sagen, das ist das Metro. Und in denen sind all die Dokumente gewesen, aber die haben sich natürlich nicht erhalten über die Jahrtausende hinweg.
Oder? Aber es ist nicht so, dass sie einfach zu voll sind zum Protokoll
schreiben? Nein, das haben sie schon gemacht. Ja. Wir haben alles protokolliert und vielfach haben sie die wichtigsten Sachen noch auf Stein festgehalten. Und die Steininschriften hat man zum Beispiel. Ja. Ich habe vorhin gesagt, ich habe gestern den Kurs beim Master for Applied History über das Drama gegeben und dort geht es darum, Aufführungspraktik, also der Unterschied zwischen Vergangenheit und heute, wenn man so ein Drama aufführt. Und du hast aus der griechischen Antike wirklich wirklich Inschriften, wo steht, in dem und dem Jahr hat der und der mit diesen Tragödien sich am Wettkampf beteiligt und der hat gewonnen. Und ja, die Einschrift haben wir exakt, wo der 1 Kilos die Orestie auf die Bühne gebracht hat. Ja. 458 vor Christus. Also das sind ganz faszinierende Detail-Einblicke, die man da manchmal hat. Und sonst, ja, jetzt, wenn wir auf die Aktualität, das ist jetzt ja etwas, was du auch darauf abzielt hast, bei den Römern, oder? Dort haben wir ja den Übergang zwischen der Republik nachher zum, ja, Prinzipat. Und, ja, das ist ja etwas, wo man nachher vielleicht auch zu den Griechen
also noch kurz kommen. Ich sage jetzt Kaiserreich.
Genau, ist genau das ist das, Kaiserreich. Ja. Also du kannst sagen, jetzt, wie wenn wir das aktualisierend betrachten, was einfach Fakt ist, dass in Amerika von rechter Seite, mhm, der Red Caesarism portiert wird. Ja. Also sie sagen, das woke, migratorisch verseuchte Land, das muss endlich wieder einmal wirklich in Ordnung gebracht werden. Ja. Jetzt haben wir ja gerade gestern das neue Paper vom Vance gesehen, zur, ja, Sicherheitslage, wie hier Europa behandelt wird. Das ist genau das Gleiche. Ja. Oder? Die haben das Gefühl, es braucht AfD, es braucht Le Pen, um Europa wieder in Ordnung zu bringen. Es ist grauenhaft. Es ist genau der Wechsel, den, ja, du im Grunde genommen in dem antiken Rom gehabt hast, mit dem Caesarismus, wo natürlich noch der Augustus ein guter Herrscher war, fast ein aufgeklärter Herrscher, aber trotzdem schon, es war alles andere als republikanisch nachher, sondern es war ein Kaiserreich, mhm, mit teilweise grauenhaften, totalitären Figuren, brutalsten Sachen mit dabei. Das ist, die Republik war vorher auch nicht irgendwie harmlos gewesen, aber, ja, es war eine, ja, andere Beteiligung vom Volk mit dabei gewesen. Ja. Und das wird jetzt in Amerika positiv bemüht, so auf die Leute um Project 2025 umeinander, die das postulieren. Die sind überwiegend, ja, grosse Fans der Antike und finden, das ist, ja, der Weg, wo Amerika muss gehen.
Und jetzt bist du natürlich in einer Zwickmühle. Man hat Latein und Griechisch, sagt man immer, so ein bisschen bedrohte Wissenschaft. Für was braucht man das noch? Aber jetzt wird das gerade ein bisschen von der falschen Seite dann portiert.
Das ist tatsächlich, ja, ein grosses Problem, weil zum Beispiel in Italien haben wir ja auch halt die Meloni, die von der eigentlich faschistischen Fratelli d'Italia herkommt, mhm, die sich jetzt sehr gemäßigt hat, erfreulicherweise kann man sagen, weniger in der Innenpolitik, da schaut man einfach ein bisschen weniger genug, mhm, her da von der Schweiz her. Und dort haben sie zum Beispiel das Latein auf der Mittelschule auch wieder verstärkt. Und das könnte unser einer freuen, oder? Aber ein lieber Kollege von Bologna, der auch Rektor war in der, ja, Universität, hat natürlich sofort Stellung genommen dagegen, weil es ist die Schwierigkeit, du kannst mit der Antike alles anfangen. Ich sage, ja, häufig, es ist wie mit der Religion, oder? Du kannst Religion vernünftig, durchaus eben auch aufklärt brauchen. Also du kannst nicht einfach am Buchstaben kleben, wie das, ja, die Fundi-Christen, ja, machen, wie das die Fundi-Juden, ja, machen, ja, wie das die Fundi-Islamisten machen, oder? Und der, mhm, Fundamentalismus ist weltweit das riesige Problem. Also genauso in allen abrahamitischen Religionen, bis in Hinduismus, bis in Buddhismus, was man dort, mhm, sieht. Es ist ja die tektonische Verschiebung in der ganzen Weltlage, wo überall auch am Umgang mit den Religionen festzuhalten ist. Und jetzt, was für die Religionen gilt, das gilt genauso für die Antike. Die Antike hat alles gehabt. Ja, oder? Ja. Ich sage häufig, oder, die Demokratie ist in Athen begründet worden. Es ist ja, ja, ein griechisches Wort, Demokratia. Also der Demos ist das Volk, latinisch Populus, oder, und das soll herrschen. Ja. Souverän sein ist Kratia. Oder? Mhm. Wie zum Beispiel auch natürlich Oligarchie, nachher das mit Archie, aber und so weiter. Autokratie, das ist auch drinnen, oder die, mhm, Autokraten und das Ganze. Und irgendwo, die haben das also geschaffen. Aber du siehst natürlich, wenn du die Geschichte nachher anschaust, alle Probleme, die wir heute schon haben, in dieser Demokratie genauso. Ja. Also ich würde mich sehr dagegen wehren, dass man die Antike je idealisieren, aha, sondern es ist im Gegenteil so, wenn du dich mit der Antike auseinandersetzt, siehst du auch unsere blinden Flecken drin. Du entdeckst plötzlich, dass die zum Beispiel Srebrenica auch schon gehabt haben. Die haben von der Insel Melos, wo sie das Gefühl haben, die darf nicht neutral sein, weil da drinnen werden die gesamte Seeherrschaft haben, haben sie die gesamte männliche Bevölkerung, ja, umgekleidet. Oder? Und nachher sehen wir bei uns die gleichen Sachen. Natürlich sehen wir in der Antike immer Sklaverei auch, grauenhafte Realität. Aber ich sage häufig, wenn wir ein T-Shirt von 4 Franken kaufen, ist die Basis davon ziemlich sicher, ja, auch Sklaverei. Oder? Also wir müssen nicht so viel uns einbilden. Und das ist das, was lehrreich ist in dem regelmäßigen Hin und Her über 2500 Jahre, ja, dass du siehst, Das war komisch in der Antike, aber wir haben eigentlich ganz ähnliche, seltsame Sachen auch, die man häufig ausblendet, weil man findet, wir sind so aufgeklärt, wir sind so toll, modern und weiss ich was, und vergessen, was bei uns noch war. Ich meine, vor etwa 60 Jahren sind die konfessionellen Gegensätze bei uns noch grauenhaft stark gewesen, oder? Also vor 60 Jahren wäre ich als Katholik nicht auf die Uni Zürich gekommen, oder? Umgekehrt wäre kein Protestant in Luzern, wo ich aufgewachsen bin, an ein Gymi gekommen. Das sind erst 60 Jahre, oder? Und wir erleben jetzt überall, auch bezogen auf Feminismus, einen dramatischen Backlash. Oder? Man sagt ja häufig, auch für den Trump haben viele von diesen migratorischen Leuten wegen dem Machismo gewählt, weil das einfach ein Ideal wieder neu ist, von einem Rückfall, würden wir doch sagen, zu etwas, gerade mehr an der GLP, wo die dort wirklich sehr aufgeschlossen und weltoffen sind. Das gehört mit zu unserer DNA, wie auch beim Digitalen und so weiter. Also es ist schon sehr beunruhigend, was ist, und du siehst, wenn du in die Geschichte schaust, immer wieder exakt diese Sachen.
Ja, vor allem, dass das Pendel nicht nur so ein bisschen hin und her schwenkt, wie man ja sagt, das muss man immer austarieren, was ausdiskutieren am Gemeinderat und in allen Institutionen, was jetzt gerade wieder richtig ist, hat man vielleicht ein bisschen zu viel gemacht oder zu wenig, aber wenn das Pendel so ganz fest in die andere Richtung und eben mit einem Ideal so argumentiert, wo
also ich habe wirklich das Gefühl, und ich meine, das hat mich auch dazu gebracht, überhaupt in die Politik zu gehen, oder? Dass ich so spätestens in dem Clash von der Wall Street das Gefühl hatte, also jetzt verschiebt sich etwas dramatisch und dort schon denkt, es ist fast wieder ein bisschen wie 1929. Und ich meine, es ist ja interessant, dass der Ben Bernanke, der dort der Chef war, oder, von der FED, das ist einer, der wissenschaftlich sich mit 1929 auseinandergesetzt ist, ein Spezialist von dem. Der hat natürlich alles unternommen, um 1929 zu vermeiden. Aber das Flooding von den Markets mit Geld hat vielleicht nur dazu geführt, dass es sich verzögert, dass wir diese Probleme längerfristig haben. Ich meine, wir haben heute noch viel zu viel Geld rum, sozusagen, dieses Aufblasen von der ganzen Geschichte und die Deindustrialisierung, die auch dort und natürlich noch mit der Globalisierung zusammen eine wichtige Rolle war. Also ab dort habe ich das Gefühl, es verschiebt sich etwas, es wird plötzlich wieder viel mehr sagbar auf rechter Seite, was vorher nicht war, aus Scheu. Es haben natürlich immer Extremisten gegeben oder was auch immer. Und umgekehrt muss man schon auch sagen, auf linker Seite hat es zu extremen Übertreibungen geführt, was so etwas wie eine neue Art von Rassismus auch von links war, dass zum Beispiel ein Schwuler nur noch von einem Schwulen dargestellt werden darf. Die Diskussionen zu Cultural Appropriation sind so übertrieben gewesen, weil Kultur funktioniert immer mit Appropriation, sonst würden wir auch heute nicht da rein sitzen in dem Raum, oder zum Beispiel.
Wir sitzen im Seminar von der Uni Zürich. Das ist ein altehrwürdiges Seminar um da, Häufig hat sich das System, auch von der Mitte oder von der etablierten Systemen, eine neue zusätzliche Komplexität gegeben, wenn jetzt du da die FED ansprichst und das Fluten mit Geld in der Finanzwelt, das Wirtschaftssystem. Und dann sagt man, es ist jetzt noch komplizierter geworden, es ist noch schwieriger zu erklären. Und dann kommt manchmal wieder ein einfacher Vorschlag führen, der dann irgendwie auf Anklang stößt.
Ist exakt so. Oder? Ich denke, die extreme Komplexität, die führt dazu, dass man wieder einfachere Lösungen will. Wobei zum Beispiel der Platon sagt, und der beschreibt tatsächlich in seinem idealtypischen Umschlag von verschiedenen Verfassungstypen ja anders, beschreibt es wie sozusagen eine überreife Demokratie, die ein bisschen übertreibt auch mit Freiheitssachen. Also lustigerweise sagt er dort so Sachen, wie man es heute fast auch erleben kann, dass es plötzlich so ist, dass auf einem Trottoir jemand mit dem Hund kommt und der Mensch muss aus dem Weg und nicht der Hund, oder? Also, dass da einfach Sachen sehr extrem werden, dass sozusagen Kind die Eltern schlönscht und weiss ich was, alles zusammen. Also so,
das ist Beispiel von Platon.
Das ist von Platon auch die Sache. Und ich meine, wir haben eben, aber da können wir nachher noch drauf kommen, es gibt viele Parallelen vom 5. Jahrhundert vor Christus, tatsächlich mit unseren letzten Jahrzehnten, wie sich das verschoben hat. Und dann sagt er, wenn so eine Demokratie eine Art wirklich wie überreif wurde, hat sie eine extrem starke Tendenz, in eine Tyrannis umzuschlagen.
Ja.
Und Tyrannis ist für ihn natürlich das Schlimmste, wobei das ganz toll ist beim Platon, das ist ein sokratisches Erbe immer, er tut nur nicht nur mit den Fingern auf die Tyrannen verweisen, sondern sagt, wir haben das alle in uns inne. Ja. Also wir müssen wahnsinnig an uns arbeiten.
Wir müssen an der Demokratie arbeiten.
Demokratie schaffen, auch, ja. Aber auch jeden Einzelnen. Ja. Und er wählt eigentlich noch eine Demokratie, um zu zeigen, und beziehungsweise den Staat, um zu zeigen, wie funktioniert unsere Seele im Inneren, wo auch verschiedene Kräfte, verschiedene Tendenzen sind, die uns hin und her reisen und so weiter. Und dann sagt er, die Demokratie hat immer die Tendenz, jetzt nicht nur wegen einfachen Lösungen, sondern eben, dass sie jemanden ins Zentrum stellen und sich einem ganz besonders anschliessen. Ich meine, man kann fast sagen, dass der Übergang, den man ja doch auch bei uns ein bisschen festgestellt hat, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber bei bestimmten Parteien, dass plötzlich einer der absolute Oberguru wird und nachher eine Partei fast ein bisschen sektenartige Züge bekommt. Ja, ja. Und nachher auch nur noch findet, das ist der einzige Ort, wo Wahrheit besteht. Alles ja. andere sind Vaterlandsverräter und solche Sachen. Und genau das geht nicht in der Demokratie. Mhm. Weil in der Demokratie darfst du das exakte Gegenteil von dem überzeugt sein, dass es richtig ist, als ich sage, wenn wir beide die Überzeugung haben, weil wir finden, es ist für das Gemeinwesen das Richtige, dann müssen wir uns testen und schauen, welches Argument ist besser. Mhm. Ist dein Argument besser? Ist mein Argument besser? Und dann müssen wir versuchen, auch mit Kompromiss zu einer Lösung zu kommen. Und umgekehrt eben der Umschlag nachher, dass einer so ins Zentrum gestellt wird, dass man dem nachher immer mehr Macht gibt und der die Macht natürlich nachher auch nimmt, das ja. beschreibt der Platon ja. tatsächlich ja, ja, ziemlich genau. präzise.
Ja, das ist ja der Balanceakt für jede Partei, jeder Fraktion. Oder? Man muss immer so ein bisschen eine klare Linie haben, ein Parteiprogramm, wo alle dahinter stehen, das Profil. Ja. Und hankerum ist es immer wichtig, dass man das wieder hinterfragt, dass man so sich auch wieder verschiedene Meinungen zulässt. So da haben, glaube ich, alle damit zu kämpfen.
Ja. Und bei genau. den Gesetzen, was du gesagt hast, ich habe ja mal mit Ruth Dreifuss und der Flavia ja. Kleiner können ein Podium machen, hier in Zürich im Rahmen von einer Ringvorlesung über Demokratie und Populismus. Dort hat Ruth Dreifuss sehr insistiert, bei jedem Gesetz müssen wir eigentlich nachher ganz klar eine Evaluation machen, welche Folgen hat es. Ja. Weil man kann das Beste wählen beim erlaubten Gesetz und es hat nachher völlig unerwünschte Folgen. Mhm. Dann muss man es sofort wieder
anschauen. Im Nachhinein
ja, evaluieren. Genau. Ja. Und das weisst du erst nachher. Es braucht Nachevaluationen für jedes Gesetz.
Ja. Man hat ja beim Gemeinderat hat man immer probiert, so auf den Gemeinderat von der grossen Welt oder der Schweiz auf den Gemeinderat zu kommen. Dort hat man immer bei jeder Weisung so eine Folgeabschätzung.
Genau.
Aber das ist doch immer am Anfang,
oder bevor Anfang. Es eingeführt wird. Du musst ein Jahr später oder so, oder zwei Jahre später, musst du eigentlich ja. institutionalisieren, dass eine Überprüfung ja, gemacht ja. wird. Genau. Welche Folge hat es gehabt? Weil,
ist ja manchmal nicht immer so klar, ob es jetzt eine Folge ist von dem Gesetz oder ja, eine Folge von etwas anderem.
Aber du kannst es ein bisschen abschätzen. Du ja. musst es mindestens im Blick nehmen. Von der ja. Sache her. Ja, ja. Weil man kann das Beste wählen und das Schlimmste erreichen,
ja.
oder?
Ja, ja, genau. Eben jetzt zu der Politik im Gemeinderat von der Stadt Zürich. Das ist ja immer, die Jungen jammern immer, dass alles so langsam geht. Die ja. werden dann gewählt und dann reichen das Postulat und dann jammern sie, dass es so ewig geht. Du blickst mit zweieinhalb Jahren Erfahrung, zweieinhalbtausend Jahre Erfahrung auf die politische Welt. Hast du das Gefühl, die Politik geht schnell, oder? Also, oder dass das, es noch gut ist, dass nicht immer alles so schnell geht. Genau,
also zuerst einmal noch in Beobachtung, sozusagen Aussenperspektive. Ich glaube, es ist sehr verbreitet, eben die Skepsis heute gegenüber der Demokratie, gerade darum, weil es immer so langsam geht. Ich meine, eine ja, Weile stimmt, lang, ja. vor etwa 10 Jahren, haben wir gelesen, dass alle CEOs mit gewissem Neid auf China schauen, weil die mhm. können einfach etwas oben deklarieren und es wird nachher durchgestellt bis runter. Das hätten sie irgendwie auch gern und auch dort sind die sehr so ein bisschen demokratieskeptisch geworden. Heute erleben wir natürlich die multiplen Krisen und irgendwo, ich finde, Politik ist da manchmal wirklich in einer wahnsinnig schwierigen Situation, wird dann zu Unrecht auch sehr negativ gesehen, aber das ist halt einfach mal so und darum ist jetzt ja vor kurzem eine Umfrage, einerseits in Deutschland und auch in Spanien, wie immer mehr Junge, ähnlich wie das, was man vorher über den Red Cesarism in Amerika gesagt hat, das Gefühl hat, doch, es braucht einen, der ausmistet, ja. muss irgendwie Ordnung machen und das ist natürlich extrem gefährlich. Mhm. Also ich denke, wir haben ja den Innovationsfimmel teilweise. Und natürlich muss man disruptiv unterwegs sein, gerade auch in der Wirtschaft und neue Sachen herausfinden. Aber wir haben gerade in der Bildungspolitik in den letzten Jahren einen zunehmenden Leerlauf gehabt. Immer nochmal eine Reform und nochmal eine Reform, auch jetzt die Maturreform wieder und die Kompetenzorientierung. Also das ist gut gemeint, aber glaube ich nicht sehr gescheit überlegt. Also das möchte ich mir erlauben zu sagen, ohne dass ich alle Details kenne. Aber es geht so zum Beispiel auch, dass wir jetzt den Geschichtsunterricht reduzieren in der heutigen Zeit würde immer mehr Geschichte brauchen. Ja. Und das bietet eben gerade auch Griechisch und Latein, damit du eine Art eine historische Orientierung und dadurch auch Orientierungswissen bekommst. Weil nicht alles ist neu, was wir heute erleben, sondern ja, man hat es in anderen Umständen schon ähnlich erlebt. Wie hat einer mal gesagt, also Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ja. Und die Reime sollten wir kennenlernen. Ja. Und das müssen wir in der Schule extrem intensiv vermitteln.
Aber häufig ist das so ein Interesse, also ein Zielkonflikt mit dem immer mehr Lektionen, die es gibt und mit neuen Fächern oder anderen Fächern, anderer Priorisierung. Und dann muss man das auch wieder neu ausdiskutieren, also, oder?
Ich glaube, dort ist ein gewisses Problem.
Dass du jetzt den Geschichtsunterricht der Reduktion nicht so gut findest, ist klar, ja, aber irgendwo...
Also ich finde eben zum Beispiel Psychologie. Logischerweise müssen die Leute heute auch von Psychologie eine gewisse Ahnung haben. Mhm. Ökonomie. Logischerweise muss man eine gewisse Ahnung haben, wie das funktioniert. Und selbst Bitcoins und weiss ich was, dass man sich etwas darunter vorstellen kann. Aber auch dort würde ich sagen, das Wissen wäre im Geschichtsunterricht sehr sinnvoll verpackt. Mhm. Da müsste man vielleicht die Leute, die Lehrer und Lehrerinnen entsprechend noch ein bisschen ausbilden, dass sie das auch mitnehmen können. Es braucht kein eigenes Fach Ökonomie, wo man nachher alle Details von Optionen lernt und weiss ich was. Ja. Das ist etwas, was man später noch bestens kann lernen.
Wenn es das Fach noch geben, also in aller Detailfülle würde geben, dann müsste man dort auch Geschichte von der Wirtschaft im Wirtschaftsfach machen.
Ganz genau. Und das ist genau das, weil es braucht immer die grossen Linien. Oder? Mhm. Da würde ich sogar mit der Kompetenzdiskussion übereinstimmen, was ich einfach nicht richtig finde, dass man das immer gegeneinander ausgespielt hat, sozusagen Faktenwissen und Kompetenz. Natürlich finden wir alles im Internet, wenn man suchen. Aber wenn wir alles suchen müssen, sind wir gar nicht mehr lebensfähig. Oder? Wir müssen einfach, früher haben wir das schlecht gemacht, der Basis fürs Leben Rucksack. Den brauchen wir aber. Ja. Nur dann finden wir uns in dieser riesen Fülle der Daten zurecht, wenn wir gewisse Parameter klar und sauber haben. Oder? Mhm. Und darum auch hier, also es braucht die grossen Linien im Schulunterricht und ich glaube, das Programm ist heute überladen. Wir müssen es wieder reduzieren auf die Basics.
Und häufig ändern wir dann halt bei einer grossen Reform, wenn man sagt, ja, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Komm, wir machen es gerade miteinander.
Ja.
Reformiert also, das miteinander, statt dass man so ein bisschen kleinere Anpassungen macht. Das ist halt auch ein Teil von dem System. Genau, aber man muss vielleicht wieder mal zum Platon zurückgehen und schauen, was...
Also, man muss einfach mindestens eben sozusagen den Erfahrungsschatz muss man mit im Blick behalten. Das ist der Punkt. Und dass man immer muss reformieren, das ist ja klar. Wir können nie stillstehen. Ja, und jeder in seinem eigenen Leben muss wieder sehen, irgendwie, wo hat es blinde Punkte, wo ich immer noch in meinen Trott gehe. Man muss mal wieder neue Sachen machen. Aber das ist in den letzten Jahren häufig nicht behutsam gelaufen, sondern man hat nicht geschaut zuerst, was ist eigentlich bisher gut. Das würde ich bis heute auch sagen bei der Bologna-Reform. Die hat gewisse Sachen richtig gehabt an der Uni, aber in vielen Sachen völlig falsch. Und das European Credit Point System, das ist ein Mikro-Cumulus-System. Das ist einfach nicht fähig und nicht was würdig von der Uni.
Kann man da 10% mehr dazu gewinnen, wenn man...
Mikro-Cumulus. das ist ja alles mit Pünktchen, oder? Irgendwie. Und das natürlich die guten Studierenden, denen ist das Wurst, oder? Ja. Aber schon, dass man das gemacht hat, aber ist wieder ein anderes Thema, oder? Ja, ich meine, das hat ja auch der Rektor von der ETH gesagt, the point is not the point. Und mein Beispiel war immer, wenn ich damals in München einen Apfelstrudel gekauft habe, der ein Drittel mehr als in Bamberg kostet und ist in Bamberg aber besser. Und an der Uni kommt es darauf an, ist es besser oder schlechter und nicht kostet es mehr oder weniger, oder? Ja. Also insofern war der Bildungseuer einfach ein Schrott gewesen, oder?
Genau, ich bin gerade noch rundherum gekommen, das Bologna-System. Ich habe noch rechtzeitig
abgeschlossen. Ich auch noch aber ich musste es dann einführen dafür. Ich habe unter dem gelitten, viele Lebensstunden verloren.
Genau, das Cumulus-Rabatt richtig einbuchen. Du kannst dir im Kreis 7 und 8. Genau. Da sind wir jetzt, so sind wir da im Kreis 7 und 8.
Schon, ja, das ist heiß. Aber haarscharf an der Grenze. Ich kann von mir daheim 10 Minuten mit dem Velo daher, was irgendwie wirklich ideal einfach ist.
Oder? Genau, statt der kurzen Wege.
Ja, ja.
Und zwei Sitze hat die GLP im Kreis 87. Genau, dann hat Katrin Nabolz dritt nicht mehr an. Genau. Der andere Sitz hat jetzt Xenia Völmi.
Xenia Völmi, genau.
Genau, und du bist auf dem Platz 2. Du willst den zweiten Sitz holen, oder?
Wenn es möglich wäre, möglich ist. Wir haben auch andere gute Leute auf der Liste. Also, man muss immer mit allem rechnen, oder? Also, das, aber ich finde einfach, es ist wirklich, und das hängt mit dem, was wir vorher gesagt haben, wir sind in so einer global-politischen Verschiebung da, dass man muss wieder auch politisch aktiv werden. Ja, das ist meine Überzeugung. Überzeugung, das habe ich auch den Studierenden immer gesagt, und wir haben wenige, aber irgendwie sehr gute Leute. Ich habe gesagt, macht Politik, wir brauchen so Leute wie ihr, die vernünftig denken, die nicht auf dem Ego-Trip sind, die ein bisschen etwas für das Gemeinwohl wieder beitragen. Und das war bei mir auch die Motivation gewesen, dass ich wieder aktiv geworden bin. Und zwar ist das ja dort im Zusammenhang auch mit der Operation Libero noch von der Flavia Kleiner gewesen. Und die haben ja dann damals auch Leute eingeladen, so für Quereinsteiger im Nationalrat, wo alle Parteien sich vorgestellt haben. Ich bin immer schon ein politischer Mensch gewesen, weil mich das Gesellschaftliche wahnsinnig interessiert. Und natürlich genau eben in dem Kontrast zwischen Antiken und heute immer wieder das Hin und Her. Was macht unsere Lebenswirklichkeit aus? Aber aktiv wurde bin ich dann, ab dem Moment, weil ich auch schon das Gefühl hatte, permanente, unreflektierte Rechtsstrahl. Ja. Und ich bin nie in dem Sinne ein scharfer Linken oder weiss ich was gewesen. Heute würde man sich wahrscheinlich eher ein bisschen als links anschauen. Das bin ich früher, wo alles links war, bin ich sicher eher als Mitte rechts angeschaut worden. Aber die Welt hat sich wahnsinnig verschoben.
Die Welt hat sich verschoben und genau.
Und darum finde ich, irgendwie, man muss etwas machen. Und das war schon bei den Griechen so gewesen. Es passiert das nächste Mal auf der Gemeindeebene. Die Griechen ist das nachher, sind das die verschiedenen Dämen gewesen, die zusammengeschlossen wurden, sind zu fühlen auch wieder und so weiter. Ja. Also dort ist man zuerst einmal aktiv und ich bin sehr gern bereit, mich da einzubringen und eben auch da durchaus grundsätzlichere Überlegungen mit in die Diskussion zu bringen, wobei mich genauso Details vom Tag interessieren, also auch Veloweg sowieso. Ja. Ich finde es irgendwie auch unsäglich, dass in der blauen Zone nach wie vor keine Zapfsäulen für Elektroautos sind. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, unsere Partei hat sich immer eingesetzt und es ist unglaublich
zögerlich. Wenn man viel zu viel hätte, könnte man das Problem noch mal diskutieren.
Aber einstweilen so, braucht es. Ich habe zum Beispiel keine Garage und wohne in einer Mietwohnung. Also insofern kann ich das nicht einfach so bei mir anschliessen. Oder? Dann wäre ich darauf angewiesen, dass es in der blauen Zone das hat.
Ich find, viele Leute haben ein Auto. Man kann natürlich immer sagen, es wäre natürlich gescheit, wenn man kein Auto hat.
Aber teilweise brauchst du es auch. Also das ist
ja, man kann es mit Mobility mieten und so. Das ist doch alles. Da finde ich auch schön, dass Mobility langsam ein bisschen verwachert ist und mehr Elektroautos anbietet. Aber einfach, es gibt ja gleich die Situationen, wo dann, oder die vielleicht gerne in Zürich wohnen und dahin kommen, genau, dass man da irgendwie die Möglichkeiten hat, um das Auto anzuladen.
Ja. Genau, dort haben wir ja den immer grösseren Stadt-Land-Gegensatz. Oder? Mhm. Und ich sehe das auch, meine Frau ist ja Französin. Oder? Mhm. Und in Frankreich gibt es halt einfach sehr viele Ecken, wo du ohne Auto überhaupt nicht durchkommst. Oder? Mhm. Also, das würde ich jetzt auch nicht in kurzer Zeit schaffen, dass irgendwie so ein öffentliches Netzwerk da ist. Das ist ja zu stark zersiedelt. Das ist alles wirklich nur aufs Zentrum.
Aber das ist auch im Kanton Zürich, hast du das Kanton auch? Zürich hast du das auch dann irgendwie unter der Woche hast du zu der Hauptverkehrszeit hast du ein Postauto, aber sonst dann nichts.
Und darum darf man dort nicht völlig dogmatisch sein, aber ich glaube schon, wir alle haben die Verpflichtung, unseren Fußabdruck in welcher Form auch immer. Du kannst auch bei Climeworks einzahlen, da werden auch ein paar Tonnen aus der Luft rausgenommen. Wir haben Auftrag, einen dringenden Auftrag für die kommenden Generationen. Wir beide haben Kinder. Mhm. Du eben ja auch 11 und 13, ich 12 und 13. Und ich finde, für die auch schon müssen wir uns einsetzen. Es ist wirklich höchste Zeit, dass wir handeln.
Mhm. Genau. Es ist jetzt, schließe ich den Bogen wieder ein bisschen zu der grossen Weltlage. Ja. Es ist, wenn Krieg herrscht, ist es natürlich schwierig, zum CO2 reduzieren. Aber also, irgendwie,
was in der Ukraine in die Luft rausgelassen wird, oder? Ja, und in Israel im Gas und so weiter. Also, es ist unsäglich.
Aber die Idee ist, dass das irgendwann fertig ist und das Problem ist dann einfach in diesen Regionen einfach aufgeschoben. Aber man müsste die CO2-Reduktionen machen, irgendwann.
Und ich meine, das hat mich dann auch dazu gebracht, zur GLP zu kommen, weil ich finde, dein Podcast heisst ja eben nicht Griechisch oder Latin, sondern Grünli für alle, oder? Und das ist das, was mich überzeugt, weil ich finde, wir müssen die Transformation natürlich selbstverständlich mit der Ökonomie zusammen über die Runde bringen, oder?
Auch wenn es nicht so viel Fächer Ökonomie braucht in der Grundschule.
Nein. Das nicht. Ja. Aber ich meine, mit der Ökonomie meine ich jetzt wirklich das Wirtschaftssystem. Ja, ja. Und ich glaube, wir in der Schweiz sind durch die duale Bildung auch wirklich gut aufgestellt und geradezu prädestiniert, in dieser neuen Technologie eine Spitzenstellung einzunehmen. Wir haben ja sehr viele KMUs, die in diesem Bereich sehr gut sind. Meines Erachtens, und dort bin ich dann manchmal auch wieder nicht mit der GLP auf einer Linie, meines Erachtens müssen wir heute einfach auch in dieser Notsituation mehr Geld in die Hand nehmen. Also die Diskussionen jetzt in Bern über Sparen, Sparen, Sparen in einer Situation von riesigen Krisen. Mhm. Ich bin mit Überzeugung der gewesen, wo zur Finanzbremse dabei, ja, also, dass die Sparbremse beigetragen hat auch und abgestimmt hat. Das habe ich hervorragend gefunden. Aber es steht dort innen, in Notsituationen, und wir sind derart gut platziert im Moment, musst du mehr Geld in die Hand nehmen. Der Staat muss Incentive setzen, dass die Transformation schneller geht, dass sie zügiger geht, dass wir vorankommen. Und das bietet uns Gelegenheit, zu viel verdienen, auch wenn man das gescheit möchte. Ja. Oder? Und wir werden das Geld brauchen für die Ärmeren.
Dort ist glaub, die GLP schon auch gar nicht so weit weg von deiner Meinung. Es geht einfach immer darum, wo spart man. Und halt dann die SP hat natürlich dann ganz viele andere Bereiche, wo sie wollen, auch grosszügiger oder wo sie auch eine grosse Not sehen. Und wenn man auf allen Bereichen natürlich mehr investiert, dann wird es wahrscheinlich dann schon schwierig.
Ja, das ist schon klar. Aber muss haushälterisch mit den Mitteln umgehen. Das ist auch klar. Also, das ist auch eine Verantwortung für die kommende Generation. Und wir haben noch Probleme eben wie Rentensituation und weiss ich was alles auch, oder? Wozu ein Gesundheitswesen ganz ein grosses, schwieriges Problem und auch fast nicht lösbar aus meiner Sicht. Ja. Aber das ist auch etwas, was uns natürlich sehr viel kostet. Ja. Das ist ganz klar.
Hey, jetzt aber zum Schluss, du hast mich darauf hingewiesen, ich muss gleich noch die Standardfrage fragen. Oder L, Griechisch oder Latein heisst das bei dir?
Genau. In meinem Fall ist es wirklich Griechisch. Oder?
Weil das darfst du jetzt, wenn du emeritiert bist, sagen, dass du eine Vorliebe hast.
Also, als ich hierher gekommen bin, studieren, da habe ich einfach gesagt, ich mache klassische Philologie und das ist ja Griechisch und Latein. Das müssen wir aufteilen. Und wir haben hier in Zürich einfach einen absolut genialen Gräzist gehabt, der wirklich Weltklasse war, der Walter Burkert. Und das hast du sofort gemerkt. Und das war für mich sofort klar gewesen. Also Griechisch, auch wenn ich damals Griechisch viel schlechter war als in Latein. Also in Latein hatte ich viel bessere Voraussetzungen als im Griechisch. Aber da habe ich nachher einfach von Schuften dort, um das auszubügeln. Oder? Und dann er als Lehrer war begeistert gewesen mit der Perspektive. Das war einer, der wirklich einfach auch weltweit publiziert hat. Ihren Doktorat von Oxford, von Chicago und weiss ich was. Ja. Wirklich absolute Weltklasse Zürich, muss man da sagen. Und darum war es klar gewesen. Und eben im Laufe der Zeit, das sage ich immer wieder, ist das meine Erfahrung gewesen, je nach Veränderung der Zeit, siehst du immer in der Antike wieder auch ganz andere Aspekte. Mhm. Und für mich ist in den letzten Jahren die politische Philosophie zentral geworden. Ja. Und dort vor allem eben Platon und Aristoteles. Und die haben so geniale Analysen. Zum Beispiel habe ich einfach 3 Tage, bevor der Putin in die Ukraine einmarschiert, ist, wo man immer noch überlegt, hey, geht er jetzt, geht er, geht er nicht, kann ich schlicht ein Zitat aus Platons Staat reintun, wo es heisst, ich glaube, ich erinnere mich richtig daran, weil es ist eine Schlüsselstelle vom Ganzen, dort sagt er, wenn ein Tyrann mit seinen internen Find insofern klar geworden ist, dass er die Hälfte umgelegt hat und die andere Hälfte in die Verbannung geschickt hat, dann wird er regelmäßig Krieg anzetteln, damit das Volk einen grossen Big Boss braucht. Zusätzlich hat es den Vorteil für ihn, sie werden ärmer, können also weniger gegen ihn intrigieren. Ein Find kann er allenfalls noch zuvor durch die Front stellen, dann ist er auch noch gerade wieder weg. Ja. Oder? Also das ist so eine präzise Beschreibung. Und genauso nachher, wo der Prigozhin umgelegt worden ist mit dem zufälligen Flugzeugabsturz irgendwo in Russland. Dort ist eine andere Platon-Stelle, wo er sagt, die Tyrannen an die Macht gekommen sind, die wagen es dann in einem Moment freimütig ihm zu sagen, hey, das solltest du ändern. Aber das kann er natürlich nicht tolerieren, dann muss er auch den noch umlegen und am Schluss wird er weder Freund noch Find haben, sondern ist einfach nur einsam und hat gleichzeitig Angst, das Volk könnte sich gegen ihn auflehnen.
Oder? Und wie geht es denn weiter?
Wie geht es weiter? Das beschreibt er nicht. Weil, ich meine, er gibt eigentlich nur die Analyse. Die Frage ist der Zyklus, wie er ihn darstellt. Weil er hat ja das Ideal von Philosophen, König und Königinnen im Übrigen. Das ist sehr interessant, vergisst man häufig. Ja. Frauen und Männer werden bei ihm für die politische Elite absolut gleich behandelt. Ja. Oder? Und die dürften im Übrigen erst mit 50 an die Macht kommen, weil sie so viel überlegen müssen. Ja. Das hängt mit dem sokratischen Denken zusammen, dass die Überlegung ist, wo ich früher auch komisch gefunden und heute immer mehr überzeugt bin. Die Überlegung ist die, wenn du lang genug über die Konsequenzen von deinem Handeln nachdenkst, wirst du dich irgendwie tendenziell immer für etwas, das besser ist, und zwar nicht nur für dich besser ist, auch für deine Familie, für die größere Gemeinschaft entscheiden. Also sehr vieles ist abhängig vom Nachdenken und darum findet er, dass die, die nachher sollen Anführer in einem Staat sein, wo das Gemeinwohl im Vordergrund, die müssen zuerst wahnsinnig viel lernen und das Denken schulen, dass sie auch nicht immer irgendwie so etwas wieder Falsches haben, dass sie irgendwelche kurzen Emotionen irgendwie befriedigt werden. Übrigens, die Elite darf kein Geld haben. Die Versuchung durchs Geld ist für den Platten Punkt, zentral. Also politische Elite hat kein eigenes Geld. Sie kommen das Minimum über, das genug leben können vom Ganzen. Aber sie dürfen sich nicht bereichern dort. Mhm. Die Korruption, wie man sie jetzt also in Amerika on open scene sieht, oder? Irgendwie, wir wollen nicht von unseren Schweizer Freunden reden.
Aber das würde natürlich dann auch ein bisschen Korruption befördern, wenn die sonst kein Geld haben.
Ja, die kommen das Minimum einfach über und die dürfen sonst nichts haben. Ja. Sie müssen aber können leben, essen,
trinken und alles
Ausrüstung,
wie sie nicht kämpfen. Wenn sie irgendwo von einem Wirtschaftsmensch Geld bekämpfen.
Das ist das Interessante beim Platon, dass er sagt, selbst der Sokrates, den er ja verehrt, dass der gerechteste Mensch je, es ist einfach unsere Schwäche, dass wir als Menschen immer mehr haben. Mhm. Das kennen wir bei allem. Das kann ein Kaffee sein, es kann etwas anderes sein. Wir haben eine Tendenz zum Überschießen und beim Geld ist es ganz besonders schlimm. Und darum muss man das lernen, wie damit umgehen und eben die Versuchung, dass wenn man die Möglichkeiten hat, dass man sich dann nachher durchaus bereit ist, schamlos zu gehen, ist enorm. Ja. Und das braucht ein langes Nachdenken und Reflektieren, dass man sieht, wenn ich das mache, schade ich aber jetzt da dem und dem und in dieser Sache. Mhm. Und ich meine, banal gesagt, ist es einfach auch bei der Umweltschutzfrage, so, wenn ich genug lang reflektiere, was mein Verhalten zur Folge hat, nehme ich halt ein bisschen häufiger das Velo. Ja. Oder? Also es ist ganz banal, aber man muss daran denken, Handlungen haben Konsequenzen. Und man muss sich die Mühe machen, nicht nur einfach im Tag hier irgend blindlings etwas zu handeln, sondern auch ein bisschen über Konsequenzen für mich, für Kind, für meine Freunde, Freundinnen und alles zusammen und für das grössere Gemeinwesen, für die Gemeinde, die Stadt Zürich, für den Kanton Zürich, für die Schweiz und für die Welt.
super Werbespot. Dann wären wir eigentlich am Schluss. Ich habe hier aber noch zwei Flyer von dir bekommen. Das sind zwei wichtige Veranstaltungen, die ihr im Kreis 7 und 8 organisiert. Das eine findet im GZ Riesbach statt, das ist dort beim Seefeld.
Genau, ganz genau.
Das andere im GZ Hirslanden, das ist beim Trammuseum.
Genau, irgendwo, ganz, oder? Genau, ganz genau, richtig.
Ich fange jetzt mal im ersten an. Es ist ja kein Videopodcast. Ich lese jetzt vor, was auf dem Flyer steht. Das ist der Drei-Königs-Gespräch mit der Nationalrätin Corinna Grädig aus dem Kreis 7-8.
Genau.
Daniel Binswanger von der Republik.
Kreis 7-8.
Auch Kreis 7-8. Und Christoph Riedweg, auch Kreis 7-8. Moderiert vom Nicola Forster, der ist, glaube ich, aus meinem Kreis 3.
Glaube ich, ja.
Das ist sehr interessant. Was ist nur mit unseren Demokratien los? Was ist der Werbespot zu dem? Wieso müsst ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dort hinkommen? 5. Januar um 18.30 Uhr.
Also zuerst muss ich sagen, beide Events sind auf Anregungen von der Corinna zurückgegangen, mit der ich mich austauscht habe. Und wir haben also einfach irgendwie gesagt, man muss auch die grösseren Veränderungen, wie wir es ja vorher besprochen haben, thematisieren, weil das hat Folgen bis ins Quartier rein. Mhm. Und irgendwo, wir haben schon vor einem Jahr haben wir so einen Stamm vom Kreis 7 und 8 gemacht mit der Corinna, auch ein Drei-Königs-Stamm, das ist ja eine Tradition, vor allem in Deutschland. In der Schweiz, glaube ich, ein bisschen CVP macht es auch, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, so Drei-Königs-Gespräche. Genau, dass man sozusagen wieder neu anfängt dort und den Festtag zum Anlass nimmt. Und dort haben wir einen Drei-Königs-Stamm mit der Corinna gemacht zum Thema Quo Vadis Schweiz. Oder? Mhm. Und das war einfach schon das Gleiche. Ich muss sagen, mich treibt das einfach um. Was da geht. Ich finde, es ist untragbar, was sich weltweit verschiebt. Und das hat Folgen bis in unsere Verästelungen, bis in die Stadt, was da passiert. Auch Umgang mit Migration und mit diesen Sachen und so weiter. Ich finde, wir müssen über Grundsätzliches diskutieren. Und darum haben wir das nachher so aufgezogen, nach der Logik vom Quartier fürs Quartier, aber mit einer sehr weiten Perspektive. Und Corinna hat eigentlich wollen, dass ich auch mitmache, weil wir haben das immer wieder austauscht, wo ich ihr davon erzählt habe. Es gibt zum Beispiel so eine Komödie vom Aristophanes, die Ritter, und die alte Komödie bei den Griechen, das ist eigentlich heute vergleichbar mit Late-Night-Shows, mit dem Stephen Colbert oder dem Kimmel und so, wo wirklich einfach auf dem Mann spielen, gewissermaßen mit Klarheit. Und der Aristophanes hat eine Komödie zu einem antiken Politiker, Demagog, der Kleon, wo man früher immer gesagt hat, das ist typisch Genus, die übertreiben einfach, das kann nicht sein. Jetzt, wo wir den Donald Trump sehen, also wenn wir in 20 Jahren auf den Donald Trump zurückschauen, würde man auch sagen, es ist nicht möglich, was der Stephen Colbert alles darüber gesagt hat. Und das ist bei dem Aristophanes gleich. Du hast fast einen Phänotyp von Populistinnen, mit Selbstbereicherung, mit Einsatz von der Justiz zur Verfolgung von der Gegner, mit dem Aufstacheln vom Volk gegen die politische Elite. Das ist sowieso alles nur möglich. Und er selber will sich aber alles in den Sack stecken. Und da hat sie gefunden, immer wieder, das bringt interessante Perspektiven. Also sozusagen die Überzeugung, die ich wirklich habe, dass der Blick in die Vergangenheit immer wieder etwas kann, auch in der Gegenwart modellieren und uns plastischer erfassen. Mhm. Und darum haben wir das so miteinander gemacht. Und sie schätzt sich sowieso, muss ich sagen, außerordentlich. Sie hat wirklich so eine klare, gute Linie, auch eben Liberalismus eingemittet, das Beste wollen für das Gemeinwesen und tut das auch in hervorragender Weise vertreten. Von dem sind wir super stolz, dass wir sie und Jana im Quartier haben. Oder? Wir haben ja noch Jana Moser. Ja. Sie hat es leider nicht richten können. Sie hätte ich wollen haben, nachher beim zweiten Event dann auch. Und Daniel Binswanger in der Republik finde ich immer von einer Klarheit von der Analyse, jetzt gerade auch eben über die Verfallsformen von Demokratie, die ja wirklich weltweit so sind, dass gemäss dem WUDEM, wo der maßgebliche Index für demokratische Veränderungen ist, wieder der Stand von 1974 ist, wie viele Leute unter Autokratie leben. Also es ist ein derartiger Absturz von der Demokratisierungswelle, wirklich rein aufgrund von Daten heute feststellen. Also schau das mal an, der WUDEM. Varieties of Democracy es wird in Göteborg gemacht. Ja. Und das ist der maßgebliche Standard. Wir haben ja auch in Aarau den Demokratieindex. Ja. Und der ist aber weltweit jetzt der Standard. Aha. Das ist dramatisch.
Ja, sehr interessant. Also kommen da, gehört da noch mehr an dem 5. Januar, 18.30 Uhr, im WC Driesbach. Und der zweite Event heisst Scham und Schamlosigkeit in der Zuwanderungsdebatte.
Genau.
Und da kommen kein National- und kein Ständerat, aber die beiden Stadtpräsidiumskandidierenden Serap Karimann von der GLP und der Raphael Gulta von der SP. Was gibt es da dazu noch zu sagen?
Also dort ist der Hauptpunkt zuerst mal gewesen, dass wir uns gesagt haben, der Raphael Gulta wohnt in dem Quartier, oder? Also ist insofern auch ist auch 7 und 8. Insofern ist das irgendwie naheliegend und der ist auch sofort bereit gewesen und Serap ist auch sofort bereit gewesen. Das ist das Erste gewesen. Das andere ist dann gewesen, wir haben so ein Kreischat 7 und 8, wo plötzlich auch im Hinblick auf die 10-Millionen-Initiative von der SVP irgendwie sich das recht hochgeschaukelt hat und zum Beispiel der Benji geschrieben hat nachher, da sollten wir wirklich auch mal etwas machen, nicht, dass wir da völlig auf dem falschen Fuß verwünscht werden, oder? Ja. Und dann nachher, also der erste Gedanke, wirklich die beiden Stadtpräsidiumskandidierenden sozusagen miteinander sich messen zu lassen bei uns im Quartier und dann spezifisch zu dem Thema, was natürlich gerade bei der Serap mit ihrem Hintergrund von grossem Interesse ist und ich habe dann nachher den Titel vorgeschlagen, Scham und Schamlosigkeit, weil auf unserer Seite ist vielleicht häufig ein bisschen Scham, dass man nicht wollen, so darüber reden. Mhm. Man will ja nicht plötzlich irgendwie in die Falle von Fremdenfindlichkeit tappen oder weiss ich was. Und auf der anderen Seite ist einfach die extreme Schamlosigkeit, dass das Thema für alles und nichts thematisiert wird, nur um ein paar Prozentpunkte mehr Stimmen zu bekommen. Ja. Oder? Und das hat, wir haben ja noch als weiteren Input, und das war auch mein Wunsch, noch Melinda Nagy Bonsch, die Dichterin und Schriftstellerin und Musikerin, die einen hervorragenden und durchaus sehr scharfen Artikel in der Republik hatte, wo sie gesagt hat, sie sei sich sicher, wenn die Klimaveränderung immer stärker kommt. Am Schluss will man auch sagen, es sind alles nur die Migranten und Migrantinnen, die das gebracht haben. Und darum haben wir das...
Mit dem Auto kommen.
Ja, genau, ganz genau. Und darum haben wir das da reingenommen. Also ich meine, das ist eine ganz schwierige Frage, die Zuwanderungsdebatte. Da könnten wir jetzt nochmal einen stündigen Podcast darüber machen. Ich sage häufig, vermutlich sind wir alle deep down irgendwo leicht ein bisschen fremdenfindlich. Das könnte durchaus auf die Schimpansen zurückgehen, die ja viel weniger friedlich sind als man meint. Die tun ja die auch einander umlecken, irgendwie gruppenmässig. Also wir haben so ein bisschen ein Zusammensein-Wellen in der Gruppe und das ist auch nicht nur völlig falsch. Also gleichzeitig, wenn man es von außen schaut, es hat langfristig immer und überall Migration gewonnen. Weil sonst wären wir immer noch in Afrika.
Ja.
Wir kommen von Afrika. Und sonst würde in der Schweiz kein Französisch geredet und kein Italienisch geredet. Und die Blochers wären auch nicht gekommen. Die sind, glaube ich, vor 100 Jahren in die Schweiz gekommen. Ja, oder so. Also es ist immer so, dass Migration gewinnt in der einen oder anderen Form. Aber man kann es wahrscheinlich nicht sofort schon einfach alles zusammen aufnehmen. Das ist auch klar. Also
ja,
es
braucht
so etwas für Kohäsion vom Gemeinwesen. Das wird im Übrigen in den antiken Texten auch unterstrichen. Aber man muss halt dann auch hier in der Politik schauen, wo sind die Grenzen, was kann man machen. Und dort, wo es keine Grenzen darf geben, ist meines Erachtens wirklich bei krass krassen Notfällen, oder? Und wo es um Leib und Leben geht von den Leuten. Also, das müssen wir einfach machen. Das ist auch urschweizerisch, wäre urschweizerische Tradition.
Das ist natürlich einmal interessant, wenn man den Blick von früher hat, weil es ist natürlich so, heute manchmal hat man den Eindruck, dass gewisse Leute finden, früher hat es keine Migration gegeben und jetzt kommt die plötzlich.
Es hat immer Migration gegeben, immer. Und auch bei den Römern wird das ja immer thematisiert, da wird natürlich jetzt von rechter Seite gesagt, nur wegen der Migration ist das Römische Reich kaputt gegangen. Das im Übrigen Ostreich bis 1453 gehabt hat, wird dann völlig ausblendet. Das ist Westreich gewesen.
Und aber auch selbst ist dann wegen der Migration kaputt.
Wahrscheinlich, ja.
Genau. Ja, Germanen sind ja die Schuld.
Ja, natürlich.
Am Untergang.
Ja, ja, das sind wahrscheinlich. Ja.
Also wir eigentlich.
Ja, natürlich. Ja. Also irgendetwas ist immer die Schuld.
Wir wollen auf Rom gehen. Genau, und die Ren Toxler tut das moderieren.
Genau, ja, die haben wir gewinnen zum Glück über die Lara. Sie hat sie schon kennt. Lara Tabert, die bei uns auf Platz 3 ist. Mhm. Sie macht, glaube ich, auch einen Podcast.
Ja, sie ist schon, es ist noch nicht veröffentlicht. Noch aber nicht, es ist,
genau, ja. Nein, die setzt sich auch super ein, wirklich toll. Wir haben ein tolles Team, muss ich sagen.
Gute super, Teams das ist am 23. Januar, auch um 18.30 Uhr im Kartiertreff GZ Hirslanden.
Genau, auch herzlich
willkommen. Können wir da dort, genau. Gut, aber dann wären wir am Ende fertig mit dem Werbespot. Oder willst du noch einen kleinen Werbespot machen, wieso dass wir GLP 87 wählen, im Kreis 78 am 8. März 2026?
Also ich könnte höchstens auch noch einen Werbespot machen wirklich für unsere Liste. Wir haben eine tolle Liste zusammen bekommen. Sie haben ja noch müssen anpassen, aber hervorragend auch können anpassen. Wo wir
sie müssen anpassen, weil kurzfristig noch
Im
Kantonsrat zurückgetreten ist.
Genau, weil Martina noch gerückt ist im Kantonsrat. Und das haben wir sehr gut können lösen, eben mit Xenia auf eins. Und nachher haben wir eine gute Durchmischung altersmässig. Wir haben eine Durchmischung natürlich immer Zebra. Das ist etwas, was für GLP zentral ist, dass man ausgewogen Frauen und Männer dabei hat. Wir haben Leute mit Migrationshintergrund, mit verschiedensten Berufen, ganz spannend. Also ich muss sagen, ich bin so glücklich, dass auch Leute, die wir haben können, ein bisschen müssen überreden auf sie zugehen, dass sie zugestimmt haben. Und das ist eine absolut tolle Liste. Und ich finde, es ist eine Zeit, wo genau die Art von Politik, wie sie GLP macht, gegen diese scharfen Polarisierungen, gegen das einfach immer nur sagen, der Gegner taugt nichts, ist ein Zerstörer und weiss ich was. Nein, wo man positiv unterwegs ist. Wir versuchen, gemeinsame Basis zu finden. Wir wollen alle letztendlich hoffentlich das Gleiche, nämlich dass unser Gemeinwesen, das hat die Stadt Zürich am Blühen. Die Stadt Zürich kann aber nur blühen im grösseren Kontext vom Kanton Zürich, von der Schweiz und von der Welt. Ich meine, das ist auch bei diesen extreme Diskussionen über Neutralität, das ist ein Weltbild von gestern, dass man meint, man könnte bei seiner Scholle einfach verhaftet bleiben und nur dort alles zusammen autark lösen. Ja. Es ist alles mit allem verknüpft und wir sollen
Wir sind schon am Schluss, Christoph, von dem Podcast, aber das könnte man natürlich auch noch mal aufmachen. Wir haben jetzt die Diskussion, was glaube ich theoretisch ist, ob dann nachher, wenn die Schweiz da die EU-Verträge unterschreibt, ob dann eine innere Eidgenossenschaftsstelle entsteht. Aber da sind glaube ich auch die ganzen wirtschaftlichen Gedanken nicht wirklich zu Ende gedacht.
Das ist unsäglich.
Das würde gar nicht gehen.
Das ist unsäglich. Also ich meine, also wir sind einfach sicher Teil von Europa und nachher muss man sich natürlich einbringen und all die Sachen
anschauen. Ja, man kann dann auch Europa verändern, wenn man aktiv mit dabei ist.
Und ich meine, wie wichtig Föderalismus ist, das haben wir natürlich genau in der Schweiz gesehen. Und es braucht in der EU immer mehr etwas, das in diese Richtung geht. Und dann ist die EU nicht problematisch. Und es wird immer so vieles lächerlich gemacht, wenn ich das noch sagen darf. Also selbst die NZZ, die ja so scharf nach rechts sich entwickelt unter dem unsäglichen Guier, wenn ich mir das erlauben darf. Kannst du ja noch rausschneiden. Aber also auf jeden Fall, auch bei der NZZ ist ja das drin, dass das ein Thema ist, dass jetzt die Verschlüsse an der Flasche an der Plastikflasche, Bettflasche dranbleiben. Natürlich muss man sich zuerst daran gewöhnen beim Trinken. Es kommt einem zuerst ein bisschen ins Maul. Ja. Aber das ist nun wirklich eine hoch sinnvolle Lösung, wenn man all den Plastikmüll
über... Erik Kuhn hat schon zum dritten Mal seinen Anzug verkleckert.
Ja, das ist nicht gut. Also ich würde sagen, er sollte noch alte Flaschen in dem Fall oder halt wieder zu den Glasflaschen zurückgehen. Genau. Das ist auch gut, oder?
Also es wird manchmal so lächerlich. Glühbirn ist ja so etwas gewesen. Glühbirn hat man gesagt, nein, wieso tut das die EU das vorschreiben? Ich bin gar nicht sicher, ob das die EU vorgeschrieben geschrieben hat. Aber auf jeden Fall ist das so eine zehnfache Energieeinsparung.
So logisch.
Die LED-Glühbirne.
Es gibt einfach gewisse Sachen.
Jetzt ist das vom Tisch.
Genau. Und natürlich das noch zum Abschluss. Klar muss man aufpassen, Bürokratisierung ist eine Tendenz, die da ist überall, dass sich das immer mehr vermehrt. Irgendwann muss man wieder nicht einen Kahlschlag machen, aber da im Sinn, was wir vorher gesagt haben, bei Gesetz, das auf den Prüfstand stellen. Was hätte das gebraucht, dass wir das vor zwei Jahren erlassen haben? Welche unerwünschte Nebenwirkung jetzt kam? Dann muss man das ajustieren, oder?
Gut, also, dann machen wir da einen Punkt. Danke vielmals, Christoph,
dass du dir da einen herzlich.
Blick in die Antike und in deine Gedankenwelt gegeben hast.
Danke
sehr interessant
gewesen.
Und ich danke auch allen Zuhörern und Zuhörern fürs Zuhören. Dir eben eine gute Wahl am 8. März 2026. Eine kleine Abschlussfrage gibt es am Schluss noch. Im Kreis 7 und 8 hat GLP 13,22% gemacht von der Stimme das letzte Mal. Wie viel werden es das mal?
Das ist schwierig zu sagen, weil man...
Und wie viel würde Platon sagen, würde es geben?
Also Platon würde sagen, wir müssen mindestens 20% haben, irgendwie aufgrund von der Politik, die wir machen. Ja. Aber wir sind natürlich realistisch und wir möchten im Moment sicher den Stand behalten, einfach auch mit zwei Plätzen. Das ist unser Minimalziel. Wir gehen aber mit vollem Engagement rein und auch wenn die Umfragen jetzt für die GLP generell nicht so gut sind, auch Klimafragen in den Hintergrund treten sind, das liegt nachher sehr viel an Kontingenzen, mit wem kommen wir ins Gespräch. Wir wollen sehr aktiv sein, auch flyern gehen. Jetzt auch für diese Events werde ich schon bei mir in der Nachbarschaft das in Briefkästen tun, wenn ich eingeladen bin bei jemandem, kommen immer Flyer mit. Sie kommen nicht darum, nur einen Flyer entgegenzunehmen. Oder? Und so die Touren. Also wir sind optimistisch und werden sicher das Möglichste geben. Und sonst ist es halt, wie es ist. Also ich meine, am Schluss zählt das Volkes Stimme. Das und wir nehmen so, das an, aber im Moment machen wir alles, dass das Volkes Stimme am richtigen
Ich habe da aber in einer Excel-Datei muss ich eine Zahl eintragen,
Christoph. Also was hast du denn gehabt?
13,22.
Ja, dann sagen wir, wir haben das Ziel von 15.
Oder? 15%. Ist so notiert.
Ist gut,
vielen Dank.
Also,
und eine schöne Zeit bis zu der Wahl.
Danke dir vielmals. Dir auch alles gut.
Ciao,
miteinander. Ciao.